2015 haben sie einen Debütroman veröffentlicht, Josef der Schnitzerstumpf.
Ja.
Außerdem haben sie schon in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht und studiert haben sie Literaturwissenschaften. Also mit dem Schreiben und Lesen von Texten sind sie sehr, sehr vertraut. Wie vertraut waren sie auch mit der Hörspielarbeit?
Ein bisschen. Also ich habe klar schon früh angefangen zu schreiben auch und man probiert einfach die verschiedenen Genres auch durch sozusagen. Also ich habe mit Lyrik angefangen und kam dann über die Kurzprosa auch zur Langprosa dann und habe viel mit Kurzprosa dann gemacht. Und ich habe, glaube ich, jetzt auch dieses Jahr, Anfang dieses Jahres oder auch letztes Jahr schon mich verstärkt auch mit Hörspiel beschäftigt, also mit dieser Form. Und es ist ein bisschen schwierig gewesen, sich da einzufinden. Also genau diese Frage, wie weit bindet man sich als Autor ein in diesen Produktionsprozess? Also bin ich nur derjenige, der ein Skript schreibt oder bin ich auch jemand, der was mit umsetzt oder so? Und da habe ich ziemlich viel rumprobiert dann auch. Also mir ein Mikro gekauft, ein bisschen Equipment sozusagen, um zu gucken, wie viel kann ich zu Hause selber auch wirklich umsetzen dann.
Darf ich ganz kurz nachfragen, ging es da Ihnen auch darum, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, was überhaupt funktioniert, gesprochen? Oder war das tatsächlich schon so eine Anleitung, wie Sie es gerne hätten?
Ich glaube, ich hatte einfach Lust darauf, weil es in den Texten oder im Roman auch sehr viel um Sprache geht. Und ich hatte immer, wenn ich die Texte habe, sofort dieses Gesprochene dann eigentlich, also die Texte zu lesen und dann über dieses Lesen hinaus, was sind dann noch für Möglichkeiten irgendwie ins Hörspiel, also tatsächlich in verschiedene Modi dann nochmal zu gehen und zu gucken, was kann man machen mit einem Text. Und da habe ich Stück für Stück dann irgendwie angefangen, mich erstmal ranzutasten und näher zu gehen und zu gucken, wo sind meine Grenzen, um dann auch festzustellen, gut, ich gehe nochmal wieder einen Schritt zurück und bleibe auf dieser Textebene und habe mich da dann vor allem letzten Jahren auch beschäftigt mehr damit.
Ich würde gerne auch noch einmal einen Schritt zurückgehen und zwar zu der Frage, wie Sie überhaupt dann auf die Idee gekommen sind, fürs Hörspiel zu schreiben. Also was hat Sie motiviert, auch diesen Mediumwechsel nochmal vorzunehmen?
Ich habe tatsächlich, als ich jetzt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ist ja eine Grundfrage auch, was ist eigentlich Hörspiel? Also wo fängt es an und wo hört es auf? Und ist eine einfache Lesung, die ich kürze und noch zwei, drei Töne dazu, ist es dann auch schon Hörspiel. Und ich komme eigentlich eher aus der Tendenz raus, Literaturstudium, also ich komme eher aus der Tendenz raus, dieses ganzen Textes und den auch wirken zu lassen und sich nochmal mit dieser anderen Form dieses Spiels zu beschäftigen, war dann eher zu gucken nochmal, was ist da möglich, nochmal als neues Produkt tatsächlich irgendwie.
Was verändert sich für Sie in Ihrer Schreibweise, wenn Sie eben keinen Text schreiben, der zum Lesen gedacht, also zum leise Stilllesen gedacht ist, sondern zum Sprechen und zum Spielen mit der Sprache?
Ja, die andere Frage wäre, kann man einen Text so schreiben, dass er nur fürs Lesen gedacht ist? Oder, also wie ich vorhin meinte, ich glaube, dass viel meiner Schreibart von vornherein schon darauf angelegt ist, dass es gesprochen wird. Wie es dann nochmal in Szene gesetzt wird und ins Spiel irgendwie, das war tatsächlich dann nochmal ein zweiter Prozess über dieses Schreiben drüber, also zu gucken, mit diesen Tönen, was kann ich nochmal einbauen oder wie kann ich das insgesamt in der Regie irgendwie überführen? Aber da bin ich tatsächlich noch nicht so weit, wo ich sagen würde, das ist tatsächlich eine perfekte Vorlage als Hörspielmanuskript sozusagen, also wo dann wirklich durchdekliniert ist wie in einem Theaterstückskript, wer welche Rolle irgendwie macht und welche Regieanweisung es dann wirklich gibt. Da bin ich noch eine Stufe drunter und das ist, glaube ich, was ich in Zukunft eher nochmal ausbauen würde, um zu gucken, wie weit gehe ich da nochmal rein, wirklich Vorgaben irgendwie zu geben und mich nicht nur auf das zu beschränken, was ich grundsätzlich höre und das dann in diesen Text ohne Anweisung, sondern in den Text direkt sozusagen mit einfließen lasse.
Woran denken Sie, wenn Sie sagen, dass Sie glauben, dass Ihre Texte ohnehin gar nicht nur unbedingt fürs stille Lesen gedacht sind? Also was sind da die Aspekte, die für Sie entscheidend sind?
Das, was man hört natürlich, ist stark bei mir der Dialekt. Ich glaube, das ist was. Also es gibt in diesem Roman vor allem, wo es ja sehr viel auch darum geht, um Sprache und wo ich herkomme und wie ich mit Sprache umgehe, wie verständlich ich bin, mich anderen auch verständlich machen kann. Da ist es ein grundsätzliches Merkmal sozusagen, wie ich mich formuliere und wie ich Sachen ausspreche. Und das ist natürlich in einem geschriebenen Text, das ist immer nur eine Annäherung an dieses, was immer oral tradiert wurde irgendwie. Und da ist es, klingt es einfach ganz anders, wenn ich das von vornherein irgendwie ins Orale übersetze, also wenn ich es dann wirklich spreche.
Sie folgen in dem Text, den Sie hier eingereicht haben für den Wettbewerb, ja den Gedanken oder den Schritten, sage ich mal, einer Läuferin, war Ihre Vorstellung von Anfang an, diese Gedanken in Hörspielform aufzubereiten?
Ich glaube, die erste Form noch nicht. Also es gab mehrere Überarbeitungen dieses Textes, auch mehr in diesem, was kürzt man raus, was lässt man drin. Und es gab aber für dieses Hörspiel, für diesen Wettbewerb dann nochmal eine konkretere Überarbeitung, was diese verschiedenen Erzähler anbelangt. Also das ist ja den Teil, den ich auch mit reinspreche, also diese zweite Erzählperspektive, die da immer mit reinkommt und reinspricht irgendwie. Also es gibt eigentlich eine mehr oder weniger klare Erzählperspektive dieser Frau, die läuft, oder beziehungsweise die Erzählperspektive aus dieser Person heraus, die in diesem Park ihre Runden läuft und diesen zweiten Bruch dann mit dem, wo sie sich in einer veränderten Situation in der U-Bahn befindet. Also und das ist eigentlich von einer Erzählperson durchdekliniert und es gibt eine zweite Erzählperspektive, die immer reinredet. Es gibt so eine Art zweite Stimme, die hat verschiedene Funktionen in diesem Text. Nimmt sie vor allem gewisse, nicht moralische, aber so dieses, was man ja kennt aus der Gesellschaft, so bestimmte Vorstellungen, die man hat, irgendwie, wie was sein soll, klar und rein, so soll es sein. Oder es ist, wie es ist. Also diese Plattitüden, die man auch zum Teil hat und die tatsächlich auch in meinem Kopf, immer im Hinterkopf irgendwie sind. Und ich habe versucht, irgendwann diese Stimme, die Situationen, die man doch lebt, immer begleitet auf einer anderen Ebene, versucht auszugliedern. Und zwar im Schriftbild ist es dann eben, also ein anderes Schriftbild, also man hat versucht, die anders darzustellen, aber es ist in dem Sinne nicht wie eine zweite Person oder eine zweite Erzähler, es ist eine zweite Stimme, die dann reinkommt und die diesen Erzähler immer ein bisschen begleitet und unterbricht zum Teil auch oder was besser weiß oder also da verschiedene Funktionen übernehmen kann.
Was ich spannend finde, ist, dass man auf der einen Seite so sehr an dieser einen Figur bleibt und dass man aber durch sie natürlich auch in die Welt schaut und schaut, was außenrum passiert. Was hat Sie an dieser Grundanlage gereizt?
Wenn man es aus einer Person heraus eine Geschichte erzählt, ist man ja sehr geknüpft an diese Perspektive dieser einen Person. Und ich glaube, das war für die Geschichte was wichtig, weil es ja auch eine Geschichte ist, die sich sehr versenkt in diese Person, weil sich die Person in diesen Situationen, die sie lebt, in dieser U-Bahn auch versenkt wieder in ihre eigenen Gedanken. Also eine Außenerzählperspektive, die einfach nur diese Frau betrachtet, kann das, was sie innerlich erlebt und was sie innerlich versucht, für sich einen Weg zu finden, sozusagen aus diesen engen Situationen, in denen sie steckt, in dieser U-Bahn-Situation auch, wie sie versucht, da rauszukommen, ist es von außen, glaube ich, also war es mir nicht nahegelegen, das irgendwie von außen zu betrachten, sondern das musste von innen heraus geschehen. Man muss von innen heraus nach außen.
Sie haben vorhin ja schon gesagt, dass Sie so ein bisschen für sich rumexperimentiert haben, wie sehr Sie sich auch in so Prozesse der akustischen Umsetzung dann einmischen können und wollen. Hatten Sie denn vor der Arbeit hier im WR schon konkrete Vorstellungen, wie sich das akustisch umsetzen lässt?
Also nicht so, wie Karl Bruckmeier das gemacht hat. Ich glaube, das Überraschendste tatsächlich eher für mich war dieses Laufband, also die Idee, diese Parksituation, die es eigentlich in dieser Naturidylle, soweit man es im Stadtpark irgendwie haben kann, irgendwie ja sein sollte, um genau so eine Dichotomie irgendwie auszulösen von diesem engen U-Bahn-Tunnel hinaus in diesen weiten, offenen Park. Und diese Situation aufs Laufband zu bringen. Und das war tatsächlich was ganz Neues, was super ist, weil es die ganze Situation, so wie sie ja auch ist und so wie er es nochmal bearbeitet hat, ja auch total verstörend ist. Also das Ganze nochmal wirklich einen Anstoß gibt, nochmal drüber zu hören und nochmal reinzuhören, weil man es erstmal irgendwie gar nicht versteht. Also weil das, was sie spricht und was sie sagt, ja eine komplett andere Situation ist als das, was man hört irgendwie. Und das finde ich echt ganz interessant. Es gab so bestimmte einzelne Aspekte wie diesen Rollstuhl, dieses Geräusch oder diese U-Bahn-Türen irgendwie, die ich natürlich gehört habe und die ich auch so im Text drin habe. Was spannend ist allerdings, was man davon dann am Schluss halt aufgenommen hat, dann wirklich auch umzusetzen in diesem hörbaren Tonprozess oder was man einfach nur als Text dann gelassen hat, also dieses Kling-Dong oder so. Also das ist nochmal was anderes gewesen zu gucken, was von dem funktioniert einfach nur sprachlich, indem ich es auch einfach nur sage und was setze ich allerdings wirklich um dann.
Sie haben jetzt gerade schon Karl Bruckmeier erwähnt, der ja die Regie in dem Fall übernommen hat. Wie sah denn Ihr Kontakt aus? Also haben Sie vorab irgendwie gesprochen und sich ausgetauscht? Oder wie haben Sie davon erfahren, dass das Laufband geplant ist?
Ich glaube, ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen und dann gesagt worden, dass es Karl Bruckmeier ist. Und ich habe mich natürlich total gefreut und habe dann irgendwann auch von ihm eine E-Mail bekommen mit diesem Text, wo er schon angekündigt hat, er hat wahrscheinlich eine überraschende Fassung meines Textes irgendwie. Und er hat ja tatsächlich ein paar Stellen irgendwie rausgekürzt beziehungsweise da nochmal fokussiert. Ich glaube, wir hatten insgesamt nicht so viel Kontakt, weil ich auch gedacht habe, wenn tatsächlich aus dieser Erfahrung heraus irgendwie, wenn Karl Bruckmeier den Text dann macht als Hörspiel, dann hat er das in der Hand. Und das war ja auch der Prozess, wo ich gedacht habe, von vornherein schon, wie weit beteilige ich mich oder wie weit bringe ich mich dann ein, und habe gesehen, ich kann, obwohl ich eigentlich jemand bin, der schwer loslassen kann, ja auch gesagt hat, ich muss alles, was da rausgestrichen wurde, packe ich in den neuen Text irgendwie mit rein. Aber ich konnte tatsächlich in dieser Situation sehr gut loslassen, habe auch gesagt, ich habe meine Arbeit an der Stelle ist erstmal beendet und ich habe es dann abgegeben. Und das war für mich auch gut zu sehen. Das hat jemand in der Hand und hat es auch gut in der Hand.
Teil der Idee von diesem Public Workshop war ja auch, dass die Autoren selbst einen Tag mal ins Studio kommen können, wenn sie denn mögen. Sie waren einen Tag hier. Wie sah dieser Tag aus und was haben Sie da auch gemacht oder wie konnten Sie sich einbringen?
Ich hatte ja im Vorgespräch irgendwie, hatten wir geguckt, was würde ich gerne mitmachen und wo würde ich gerne dabei sein. Und es war auch offen sozusagen, diese 3 Tage der Produktion, was man gerne machen würde. Und ich hatte mich ja entschieden, tatsächlich nur für diesen Tag der Aufzeichnung zu kommen mit der Schauspielerin. Und habe dann hier auch nochmal mich erst nochmal verorten müssen und gucken, wie weit bin ich denn hier dabei oder wie weit begleite ich das irgendwie. Und hatte dann das Gefühl, hier ist ein gut funktionierendes Team, das das gut in der Hand hat und ich kann hier dabei sein. Und das war dann eher, wo ich gedacht habe, gut, ich bin hier gern dabei und ich gucke da gerne zu, aber ich werde hier nicht mich groß einschalten oder groß jetzt nochmal sagen, außer es wäre mir irgendwas unangenehm gewesen. Aber es war alles, ich weiß nicht, es war, als wäre man schon Teil des Ganzen. Einfach durch den Text ist man schon Teil des Ganzen. Und es musste nicht nochmal ich irgendwie mit irgendeiner Position heraus nochmal sagen, hier an der Stelle nochmal langsamer laufen oder wie auch immer, was man hätte noch machen können. Also von daher war ich einfach in dieser Rolle der Begleitung, so wie der zweite Erzähler, den ich dann ja auch spiele sozusagen, also in dieser Form der Begleitung.